Ja, der Künstler betritt den Konzertsaal, er betritt die Bühne und in dem Raum ist nur eine einzige Person, nur eine Frau. Und er sagt, liebe Frau, heute spiele ich nur für Sie. Antwortet die Dame, ja, aber beeilen Sie sich ein bisschen, ich habe noch mehr Räume zu putzen. Ja, so ein bisschen erinnert mich das hier so, die leeren Stühle, ne? Aber die passen, das passt total gut zu meinem Thema heute. Denn heute habe ich mir das Thema ausgesucht, Wachstum. Glauben wir an Wachstum? Also es passt doch hervorragend, ne? Also mit den leeren Stühlen hier. Also, glauben wir an Wachstum? Glaubt ihr an Wachstum? Also, mein Enkel Jonathan, der glaubt auf jeden Fall an Wachstum. Ne? Der ist immer ganz stolz, wenn er wieder einen Zentimeter größer geworden ist. Denn seine Eltern haben da so an der Türleiste so ein Zentimetermaß und da wird er dann regelmäßig gemessen und die Freude ist also unbändig, ne? Wenn er wieder so einen halben Zentimeter größer geworden ist, wieder der Papa so einen Strich machen kann. Und also wachsen ist für ihn schon ein erklärtes und auch ein erstrebenswertes Ziel. Also allgemein ist das Wort Wachstum ja auch positiv belegt. Ne? Wenn wir hören, dass die Wirtschaft wieder gewachsen ist, freut man sich eigentlich. Ja, und gestern stand ich vor einem wunderbaren Kürbisfeld mit vielen, vielen Früchten. Ich sagte begeistert zu der Gärtnerin, das war eine ältere Dame, na, da hat der liebe Gott aber viel Segen geschenkt, nicht wahr? Also es war eine Pflanze und ganz viele Kürbisse. Ja, antwortete sie, und das Unkraut hat er auch stark gesegnet. Das ist so, ne? Also da hören wir schon die erste kritische Stimme, was Wachstum angeht, ne? Ich werde mich aber bei meinen Ausführungen mehr mit dem Wachstum im Hinblick auf das Reich Gottes an sich beschäftigen. Einer Bewertung enthalte ich mich. Vielleicht kommt da mehr Unkraut vor, als wir uns vorstellen können. Also am Ende der Zeit. Glauben wir an Wachstum? Drei Aspekte habe ich dabei herausgegriffen. Erstens, Wachstum braucht Geduld. Zweitens, Gott schenkt Wachstum anders, als wir denken. Und drittens, Gott verheißt Wachstum. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja, auch uns persönlich ist Wachstum verheißen. Im Psalm 92, Vers 13 heißt es, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Wenn das nicht eine ermutigende Botschaft an uns alle ist, nicht? Auch wenn wir alt werden, also wir werden dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Heute ist das vierte Kapitel des Markus-Evangeliums dran und darin befinden sich die sogenannten Wachstumsgleichnisse. Vom Seemann ist da die Rede, der Samen ausstreut auf vier verschiedene Böden. Manchmal wird das Gleichnis auch der vierfache Ackerboden genannt. Welcher Boden bringt den Samen zum Wachsen? Der harte Weg, der felsige Boden, die Erde, die von Dornen überwuchert ist, nicht, aber schließlich das gute Land, 30-faches, 60-faches und sogar 100-faches Wachstum wird dort versprochen. Wir lesen weiterhin von den Gleichnissen vom Wachsen der Saat und vom Senfkorn. Jesus hat ja gern mit Hilfe der Gleichnisse das Reich Gottes oder wie es bei Matthäus heißt, das Himmelreich erklärt. Er bedient sich dabei der Bilder, die auch den Leuten vertraut waren. Die meisten, zu denen ja, Jesus sprach, kannten sich in der Landwirtschaft aus. Und so war das Wachsen vom Getreidegut oder eines Senfkorns ein sehr anschauliches Beispiel, wie ich mir das mit dem Reich Gottes vorzustellen habe. So ein Same wächst und braucht seine Zeit, bis es reif ist. Da hilft auch kein Ziehen an den Halmen, da würde man es nur herausziehen und alles ja, herausreißen, alles wäre hin. Es braucht also seine Zeit. Ein anderes Gleichnis, das vom Reich Gottes erzählt, ist das vom Sauerteig. Jede Hausfrau konnte etwas damit anfangen. Und unsere Leonie backt auch gerne Brot. Erst nahm sie immer Hefe und jetzt ist sie auch auf den Geschmack von Sauerteig gekommen. Also man nimmt ein klein bisschen Teig vom Hauptteig ab und lässt ihn stehen. Er wird abgedeckt und steht im Dunkeln. Der Teig muss mehrere Tage stehen gelassen werden. 9 Tage, meinte sie, wenn nicht noch länger. Er fängt an zu gären. Langsam durchdringt er dann die ganze Masse von Mehl und Wasser. Man braucht Geduld, dann gibt es gebacken ein köstliches Brot. Und jeder im damaligen Israel kannte diesen Vorgang und so wussten die Leute gleich Bescheid, was Jesus damit meinte, wenn er sagte, dass das Reich Gottes sehr dem Wachsen des Sauerteiges und dem Wachsen der Saat oder eines Senfkornes gleicht. Es braucht Zeit, Geduld ist nötig. Und wie in dem Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen müssen wir warten. Heute in unserer Zeit, wo wir ja 24 Stunden am Tag, wenn nötig, einkaufen können, die Tankstellen haben immer auf, zu Instantgerichten greifen und die Mikrowelle uns binnen von wenigen Minuten das fertige Gericht liefern können, ist uns das vielleicht etwas fremd geworden. Und wir kennen ja auch alle dieses berühmte Gebet, ne? Herr, schenk mir Geduld, und zwar sofort. Also das ist mein erster Punkt, Wachstum braucht Geduld. Schauen wir uns das Senfkorn-Gleichnis nun einmal genauer an. Es steht auch noch bei Matthäus und Lukas. Ich lese nun aus dem 4. Kapitel die Verse 30 und 33 von Markus. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Und durch viele solcher Gleichnisse sagt er ihnen das Wort, so wie sie es zu hören vermochten. Das Gleichnis vom Senfkorn veranschaulicht sehr schön, dass das Reich Gottes anders ist als das, was man menschlicherseits denkt. Das Senfkorn ist ja das kleinste unter allen Samenkörnern und doch wird es größer als alle anderen Kräuter. Gott ist aber anders. Sein Reich, seine Maßstäbe unterscheiden sich von den menschlichen. Nicht die Großen gelten etwas, sondern gerade die Kleinen und Schwachen benutzt Gott für seine Pläne. Paulus formuliert das so. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also auch Paulus war ja von den Korinthern kritisiert worden, dass er offensichtlich nicht so richtig was darstellte. Die Griechen waren ja sehr darin geübt, in der Rhetorik und offensichtlich war Paulus da nicht so gewandt und er wurde da auch angegriffen für. Und da aus diesem Hintergrund erklärt sich diese Worte, die ich eben vorgelesen habe, dass er eben das sagt, dass was töricht ist in der Welt, das hat Gott berufen. Das Kleine, das Geringe. Und im 4. Kapitel sagt er dann auch noch den Korinthern gegenüber, wie das Reich Gottes ja beschaffen ist. Das Reich Gottes steht nicht in überredenden Worten, sondern mit Kraft. Und diese Kraft kommt bei den Kleinen und Schwachen voll durch, weil sie sich Gott zur Verfügung stellen. Ein hervorragendes Beispiel ist für mich mal wieder eine biblische Figur aus dem Alten Testament. Da ist der David, der kleine David, der sich Goliath zum Kampf stellt. Er war ja der jüngste von insgesamt 8 Brüdern und kam nun nicht aus so einer berühmten Hochburg, wo Anbetung immer von einem berühmten Berg oder einer berühmten Gegend, also Jerusalem gab es ja noch nicht, aber der kam einfach aus einem Provinznest, nämlich aus Bethlehem, wo ja später auch jemand scheinbar Geringes geboren werden sollte. Und also dieser David, der also sehr jung ist und auch nicht besonders berühmt ist oder so, der tritt diesem überlegenen Philister offen entgegen. Und er sagt zu ihm, du kommst mit Schwert und Wurfspieß und Speer zu mir, sagt er zu dem Philister. Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Also im Namen des Herrn Zebaoth heißt, also im Namen der himmlischen Heerscharen. Und dieser David, der wusste einfach, woher seine Kraft kommt. Wenn ich sage, ich bin im Namen des Herrn unterwegs, da hat er schon, ja, denke ich, eine Sicherheit, eine Stärke in sich, die ja niemanden umhauen kann. Also wo ihn niemand, ja, wirklich bedrohen kann. Er hat ja auch schon ganz früh dieses Wachstum erfahren dürfen, dieses Gottvertrauen. Als kleiner Hirtenjunge hat er es mit Löwen und Bären aufgenommen. Gott hat ihm da geholfen und also weiß er auch bei der nächsten Herausforderung, ja, ich kann mich auf Gott verlassen. Auch bei dem nächstgrößeren Projekt, also dem gegen den Goliath anzugehen, weiß er, ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Es gibt eine unheimliche Kraft. Und das stärkt ihn. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Blues Brothers kennt. Der ist klasse, ne? Da wird ja auch immer wieder gesagt, wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Und sie schaffen es ja auf wundersame Weise, dann auch den fehlenden Geldbetrag für das Kloster oder für die Schule ja, zu besorgen, weil sie eben im Namen des Herrn unterwegs sind. Ja, David hat aus dieser Kraft geschöpft. Später ist er ja auch nochmal so richtig gewachsen von dem armen, ja, von dem bescheidenen Hirtenjungen zum Besieger von Goliath. Ist ja schließlich ja König geworden und hat ein riesiges Reich zu verwalten gehabt. Immer wieder heißt es in den Berichten über ihn, bevor er eine Entscheidung fiel und er stärkte sich in Gott. Also sein Selbstvertrauen, das David zweifellos hatte, gründete sich in Gott. Und auch wir sind ja im Namen des Herrn unterwegs. Und das kann uns auch als Mitarbeiter des Reich Gottes Kraft und Mut schenken. Ein Bekannter erzählte mir letztens, ich nenne ihn jetzt mal Karl Georg, ich hoffe, es gibt keinen Karl Georg, der so jetzt bekannt ist und in Zusammenhang gebracht werden kann, der sagte mir, also weißt du, Waltraud, ich habe alles ausprobiert. Ich war bei den Mormonen, bei den Zeugen Jehovas und anderen Religionsgemeinschaften. Aber die Sache mit dem Evangelium, so wie wir das verstehen, ist einfach am besten. Was mich nur ärgert ist, dass die Christen das nicht vertreten, nicht dazu stehen, was wir glauben. Die Christen haben oft kein Selbstvertrauen, sie haben Angst und verstecken ihre Botschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht so das zu schätzen wissen, wer sie eigentlich sind. Und ich finde, er hat ja recht, nicht? Wir haben eine super Lehre. Ich weiß mich von Gott, meinem Vater, über alles geliebt. Ich fühle mich in ihm geborgen. Das hat Ursel auch, finde ich, sehr schön erzählt mit diesen Händen, in die sie sich gelegt hat. Gott hat seinen Sohn Jesus für mich gegeben und in der Gemeinschaft mit ihm haut mich nichts um. Und selbst wenn ich was verbrochen habe, bringt mich das nicht um. Ich weiß, er freut sich, wenn ich zu ihm komme, ihm das erzähle und er vergibt mir gerne. Und er freut sich über mich, er freut sich über dich, er freut sich über uns alle. Und ich weiß auch, wenn meine Zeit hier zu Ende ist, wo ich hinkomme, zu meinem Vater im Himmel. Und ich meine, ist das nicht toll, ist das nicht eine super Sicherheit, die wir da haben? Und können wir uns daran nicht auch freuen und auch ein bisschen im so im positiven Sinne stolz sein? Und in diesem Sinne meint der Karl Georg das auch. Ich weiß, wer ich bin und ich bin stolz darauf und vertrete das auch vor anderen. Also mir kann da eigentlich keiner mehr was. Ne? Das hat sich auch bei ihm so, er hat viel ausprobiert, es ist auch gewachsen, aber ihm spürt man das wirklich ab. Also der ist stolz, Christ zu sein und auf seine Art und Weise gibt er das weiter. Und können wir unsere Mitarbeit nicht auch wertschätzen? Können wir sie wertschätzen? Oder denken wir, ach ja, ich kann ja nichts mehr, ich kann nur beten. Es gibt ja auch eine scheinbar christliche Demut, die mich ständig selber runtermacht, indem ich mich, ja, das, was ich tue, gar nicht wertschätze. Dabei ist gerade Wertschätzung für meine und die der anderen Arbeit ein ungeheurer, gesunder Dünger für mein und dein Wachstum. Wie gesagt, also der David, der konnte das ja jederzeit sagen. Er wusste, was er kann. Er hat das auch dem Saul gegenüber gesagt. Ich habe Schafe gehütet und darauf aufgepasst, dass kein Bär und kein Löwe, kein Wolf ein Schaf je gerissen hat. Gott war immer bei mir, also so kann ich auch mutig meinem Feind entgegentreten, dem Goliath, und den besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Denn ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Können wir das auch? Ich habe neulich in der Brigitte einen sehr interessanten Artikel gelesen, im Wartezimmer. Da wurde die Schöpfungsgeschichte zitiert. Ja, das glaubt man kaum, ne? Und da stand, ja, man könne doch von Gott eine Menge lernen, auch wenn man nicht gläubig sei, von der Schöpfungsgeschichte. Ja, denn Gott schuf die Welt in Etappen. Er schuf erst das, dann das und das. Und jedes Mal, wenn ein Tag vorüber war, dann sagt ja Gott, und siehe, es war sehr gut. Also Gott lobt sich und dann ruht er auch aus. Er hat ja nicht in der Nacht noch gearbeitet, ne? Und sonntags hat er auch nicht gearbeitet. Am siebten Tag hat er gar nichts gemacht. Ja, er hat ausgeruht. Und während wir ausruhen, wachsen wir auch. Gerade in der Ruhe, denke ich, kommen manchmal die besten Ideen. Und als ich letztens meine Kinder durchgebetet habe, also ich bete regelmäßig für die vier dann mit den Schwiegerkindern und Enkel und so und Freunde, boah, da war ich dann fertig und dachte an diesen Brigitte-Artikel und dachte, ja, siehst du, Waltraud, das hast du gut gemacht. Jetzt hast du mal alle durch, ne? Und wir als Gottes Mitarbeiter verrichten ja wirklich wertvolle Arbeit. Und wer weiß, wen wir im Gebet schon alles in die Flucht geschlagen haben, ne? Wie viele Kranke geheilt worden sind und ja, auch Traurige getröstet worden sind. Sind wir uns bewusst, dass wir eine Power als Christen haben? Selbstwertschätzung nach dem Vorbild der Schöpfungsgeschichte kann da helfen. Und vielleicht wächst so mancher emsige Mitarbeiter ja auch nicht, weil er sich nie ausruht. Ne? Der Papst Franziskus wurde ja gefragt, was denn das Geheimnis seines Erfolgs sei. Ja, und da haben wir eine Pause und dann sagt er, ja, er würde beten, ne, und dann 8 Stunden schlafen. Ne? So einfach. Ne? Aber das kriegen viele gar nicht hin, weil sie meinen, sie müssen ja unbedingt, sie sind unentbehrlich und sie müssen unheimlich viel tun. Aber so hat Gott vielleicht auch gar nicht so die Chance zu wirken. Wir sind ja seine Mitarbeiter, ne? Wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Also das ist der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Gott wirkt durch das Schwache und vermeintlich Kleine. Gott schenkt Wachstum anders, als wir denken. Ja, und nochmal die Frage, glauben wir an Wachstum? Mit dem kleinsten aller Samenkörner vergleicht Jesus das Reich Gottes. Und Jesus fordert uns da ja ganz schön heraus. Rufen wir uns deshalb nochmal ins Gedächtnis, wie es damals mit Jesu Predigt angefangen hatte. Was hat es mit dem Reich Gottes auf sich? Es gab ja in der damaligen Zeit eine ungeheure Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Es waren schwere Zeiten, die Leute lebten unter den Bedingungen einer fremden Macht. Die Römer beherrschten das Land und viele sehnten sich nach Gerechtigkeit. Die meisten Leute waren arm, Krankheiten bedrohten schnell lebensgefährlich die Gemeinschaft. Und in solch einen Raum trat Jesus auf. Er predigte ihnen von der guten Nachricht, brachte die heilsbringende Botschaft. Im Kapitel 9 heißt es: Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Das hat Hoffnung gesät. Kein Wunder, dass die Leute Jesus nachgelaufen sind. Und nach dem Tod und der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt Christi geschah es dann. Pfingsten. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es: Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Am Pfingsttag wuchs die Gemeinde um 3000 Leute an. Danach heißt es, fügte der Herr täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Im 4. Kapitel der Apostelgeschichte sind es dann schon 5000. Und stetig wuchs die Gemeinde und sogar Priester schlossen sich ihr an, heißt es im 6. Kapitel. Mir war das einfach wichtig, nochmal so vorzulesen, wie es angefangen hat. Pfingsten. Für mich ist es immer wieder berührend, dass wir hier auch so ein kleines Pfingsten haben dürfen, dass wir gemeinsam in Sprachen beten, Sprachen singen und dass wir das tun dürfen, hier in Göttingen, wie damals. Das Wachstum des Reich Gottes ist uns verheißen. Noch in der Apostelgeschichte lesen wir über seine Ausbreitung. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Nochmal die Frage, glauben wir an Wachstum? Ich fasse nochmal zusammen. Anhand der Wachstumsgleichnisse Jesu haben wir herausgearbeitet: Erstens, Wachstum braucht Geduld. Zweitens, Gott schenkt Wachstum anders als wir denken, oft auch durch das Schwache und Geringe oder auch durch Wertschätzung und Ruhe. Das waren so zwei Beispiele. Drittens, Wachstum ist uns ganz klar verheißen. Glauben wir daran? Ich denke, was wir tun können, ist, wie der Bauer die Saat auszusehen. Wir brauchen Geduld. Das Wachstum schenkt Gott oft anders, als wir denken, sodass wir gespannt sein dürfen. Das heißt ja, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat Gott gefallen, dir sein Reich anzuvertrauen. Das passt natürlich hervorragend zu uns, auch eher so eine kleine Herde sind. Aber ich habe dann so überlegt, ja Mensch, wir sind ja schon über 30 Jahre zusammen. Wie viele Jahre sind wir jetzt?
40.
40?
Seit 17.
Wirklich? Also sogar schon 40 Jahre, also eine ganze Generation. Und wenn wir jetzt alle mal, die hier waren, zusammen sehen würden, ja, und die also mal hier waren, die hier Ermutigung, Gebet und Lehre erfahren haben, und die das dann ja vielleicht auch nochmal weitergegeben haben, auch nochmal wieder eine Gruppe gebildet haben, da wo sie hingezogen sind, München oder Nürnberg. Ja, und wenn wir die doch mal zusammen sehen würden, das wären doch, ja, ich würde sagen, Zigtausende, oder? Also es gibt ja so eine Rechnung, dass sich Wachstum potenziert, nicht? Also wenn ich einen Jünger pro Jahr mache und wir beide dann nächstes Jahr auch nochmal wieder einen Jünger machen, ne, dann haben wir schon vier, ne? Und wenn das so weitergeht, über 40 Jahre, das sollen Millionen sein, ne? Also Roman kann das bestimmt viel besser ausrechnen, das überlasse ich ihm. Aber als ich mir das so überlegt habe mit der kleinen Herde, das ist doch enorm. Stellt euch mal vor, die wären alle hier. Das wäre ein Riesenauflauf. Die würden hier überhaupt nicht reinpassen. Da hätten wir den ganzen Marktplatz voll, ne? Das wäre cool. Und so viel sind wir ja in echt, ne? Also, dass ich euch ein bisschen ermutigen konnte, an Wachstum zu glauben. Im Psalm 18, 33 sagt David ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und vielleicht kann ich ja auch mit diesem Psalmwort sagen, mit meinem Gott kann ich auch mal über meinen Schatten springen. Also herzliche Einladung, geht doch einfach mal mutig auf andere zu und kommt mit ihnen über das Reich Gottes ins Gespräch. Könnt ihr auch fragen, glaubst du an Wachstum? Oder auch über was anderes. Uns unterhalten vielleicht auch nachher noch, wenn wir hier aufräumen zusammen. Danach ist ja noch Zeit.